Auszeit. Der Recken-Podcast.
Das ist so geil. Das ist ein unbeschreibliches Gefühl.
So, liebe Freunde, es ist Crunch-Time in der HBL. Wir starten richtig durch, stellen beide Füße auf das Gaspedal, denn wir haben heute wieder eine Auszeit mit einem Gast, auf den wir uns ganz besonders freuen. Wir, das sind Olli und
Yannick und Martin Hanne. Unser Rückraumspieler ist heute zu Gast. Herzlich willkommen.
Vielen Dank. Schönen guten Tag. Ich freue mich mal wieder mit dabei zu sein.
Ja, mal wieder mit dabei, genau, du warst schon mal dabei, allerdings das letzte Mal, als wir miteinander gesprochen haben im Rahmen des Podcasts, da haben wir draußen in der Kälte gestanden, erinnerst dich vielleicht noch, das war Corona-Zeit, Abstand halten, man musste draußen sein und wir haben vor der Swiss Life Hall bei Minusgraden, glaube ich, uns unterhalten, weißt du das noch?
Ja, das war, genau, das war richtig kalt und wir hatten ja die Mikrofone auch in der Hand.
Genau.
Deswegen, das war wirklich krass. Danach hatte ich auch richtig, ja,
meine Hände. Fieber, Schüttelfrost, zwei Spieltage ausgefallen.
Nee. Wir waren schuld.
Aber wo wir gerade darüber sprechen, was Erkrankungen angeht, das war jetzt nicht das Problem zuletzt, aber es gab das eine oder andere an Verletzungen. Also die Frage erstmal, Martin, du bist wieder voll drin und so weiter. Wie geht es dir?
Genau, also das ist zum Glück jetzt im Moment sehr gut. Ich hatte einige Geschichten am längsten.
Streck dabei den Rücken.
Ja, das war, am längsten war das, war ich damit beschäftigt. Vor allen Dingen hatte ich da quasi so zwei Phasen, was das anging. Ich hatte jetzt, wir haben uns schön lange Zeit gelassen, haben gesagt, das wollen wir schmerzfrei kriegen. Also die Bandscheiben waren vorgewölbt, mein Becken war ganz schön schief. Und genau dadurch hatte ich halt gerade am Anfang sehr, sehr große Probleme, überhaupt den Rücken schmerzfrei überhaupt zu bewegen, den gerade zu machen und so. Das war echt krass. Und wir haben dann versucht, das wirklich richtig schmerzfrei zu machen. Und hatten mich eigentlich auch so weit, dann war Sommerpause, ich hatte Corona, konnte mich nicht besonders gut fit halten in der Sommerpause, weil ich auch noch ein bisschen Long-Covid-Geschichten hatte. Und dann ging es halt in die Vorbereitung wieder und dann kam es halt wieder und es war wieder relativ stark und das war ein bisschen dann, gerade die zweite Phase war dann ein bisschen blöd. Genau, und dann war ich aber dann im November, Mitte November ging es dann wieder und ab dann hatte ich halt noch kleinere Geschichten. Einmal habe ich mir Ringband gerissen im kleinen Zeh, im Fuß. Und,
was man nicht alles hat, ne?
Ja, Ringband. Das ist auch super selten, glaube ich. Ich weiß auch nicht, wie man sich den Zeh auskugeln kann beim Handballspielen. also Hannes Feise zum Beispiel hat das auch mal geschafft.
Ja.
Im Schuh einfach den Zeh ausgekugelt. Ja, aber jedenfalls hatte ich dann zuletzt auch noch eine Zerrung, die auch relativ lange gedauert hat, bis das ausgeheilt ist. Ich glaube auch, mein Körper gewöhnt sich auch jetzt sukzessive an die Belastung. Die ist ja beim Handball nochmal anders, als wenn man halt im Kraftraum ist. Genau, aber ich bin jetzt seit 3 Wochen wirklich fit und fühle mich sehr gut. Und das ist für mich auch gerade die Hauptsache.
Wollen wir gleich natürlich auch nochmal ein bisschen genauer drüber sprechen, weil ich mir auch vorstellen kann, dass das ja auch mental ein bisschen was mit einem macht. Wenn man gerade so ein junger, aufstrebender Spieler ist wie du, der kommt hoch in die Bundesliga und dann wird man mit so vielen Verletzungen quasi aneinandergereiht, ja rausgerissen. Wollen wir gleich nochmal ein bisschen drüber sprechen, wie du das Ganze auch so ein bisschen vom Kopf her verarbeitet hast in der Zeit. Thema dann gleich. Jetzt wollen wir erstmal ein bisschen noch auf das aktuelle sportliche Geschehen blicken und auf das letzte Spiel. Damit wollen wir anfangen. Das waren die Füchse. Die waren zu Gast in der ZAG Arena. Ihr habt das wieder unglaublich gut gemacht, ihr wart wieder unglaublich dicht dran und leider ist es euch dann nicht wie gegen Magdeburg gelungen, den großen Gegner erneut zu stürzen sozusagen, sondern es war am Ende eine knappe Niederlage. Wie hast du das Spiel erlebt gegen die Füchse?
Ja, also ich habe ja auf jeden Fall mitgewirkt. Das war schon mal der große Unterschied zu Magdeburg. Bei Magdeburg, da habe ich zugeschaut und dachte, das ist ja Wahnsinn, was wir da gerade auf die Beine stellen gegen den amtierenden deutschen Meister. Und da habe ich ja selber mitgespielt gegen die Füchse, hatte auch immer ein ziemlich gutes Gefühl. Wobei ich sagen muss, dass wir Anfang der zweiten Halbzeit so ein bisschen die Füchse haben zu weit sich absetzen lassen. Das war meiner Meinung nach auch ausschlaggebend dafür, dass wir es am Ende nicht mehr gezogen haben. Weil am Ende kamen wir nochmal mit unfassbar viel Energieaufwand nochmal zurück. Hatten am Ende ein paar unglückliche Aktionen gegen uns, finde ich, die das Spiel dann entschieden haben. Aber es ist Wahnsinn und das ist so ein bisschen ähnlich wie auch das Kiel-Spiel, wo wir am Ende gegen die Top-Mannschaft leider nicht gewinnen. Aber wir profitieren halt auch wirklich bei Heimspielen wirklich von der Atmosphäre, die wir momentan halt auch haben.
Und so ist es dann dementsprechend zur Pause minus drei nochmal rangekommen, 32-33, also das Spiel gegen die Füchse verloren. Wie lange hat das noch gedauert, so den Ärger dann dementsprechend abzuschütteln, oder hast du dich auch darüber ein Stück weit freuen können und mit weiter aufbauen können, auch nach der Leidenszeit darüber, dass es wieder eine starke Leistung auch von Martin Hanne war?
Ja, also danke erstmal. Ich bin
Mütze,
auch
Kappe, Respekt.
Danke. Ja, das war jetzt kein schlechtes Spiel. Ich weiß nicht, also irgendwie habe ich gerade das Gefühl, da geht noch mehr. Aber man muss auch mal die Kirche im Dorf lassen, weil ich habe jetzt wirklich lange nicht gespielt. Ja. Hat natürlich auch am Anfang ein bisschen Sorge, wie gut kann ich denn überhaupt in der Bundesliga gerade spielen? Aber ich denke, das ist dann schon ganz in Ordnung. Da muss ich jetzt nicht irgendwie denken, dass ich da irgendwie, ja, dass da jetzt irgendwie viel mehr geht, sondern einfach jetzt gesund bleiben, weiterhin so spielen, wie ich halt jetzt die letzten Male aufgetreten bin, und genau hoffen, dass der Körper hält. Und ja, also wir sind auf jeden Fall generell in der Mannschaft, finde ich, so gut besetzt, dass wir halt auch unterschiedliche Systeme spielen können, im Angriff und in der Abwehr, dass wir da sehr variabel spielen können. Und das spielt uns, glaube ich, auch in die Karten, weil die Mannschaften müssen sich dann auf so viel einstellen. Also wir haben zum Beispiel halt eine Aufstellung momentan, die so ein bisschen schneller spielt, ein bisschen spielerischer, mit Renas Uschins auf rechts und mit mir auf links, mit Marian auf Mitte. Und dann halt eine, die so ein bisschen mehr aus dem Rückraum kommt, also Branko Vujovic, ja, und Kulisch, Vlad Kulisch und Veit, Mevas zusammen. Das ist halt ja, momentan so unser Spiel, und ich glaube, da kommen wir auch rüber, dass wir da so variabel sind gerade.
Und das hat dazu geführt oder führt aktuell dazu, dass ihr Tabellenplatz 6 belegt. Das ist sozusagen die, ja, wie man immer so schön sagt, die erste Verfolgerposition hinter den Big Five der Liga. Und großes Ziel ist natürlich auch, diese Position bis zum Ende zu halten. Mal schauen, ob das gelingt. Wir drücken natürlich die Daumen. Und was man auch sieht im Moment, das Publikum honoriert das, was ihr da tut, gerade sehr, sehr stark. Das sieht man auch an den Zahlen. Es wird immer voller in den letzten Wochen in der Halle. Es waren jetzt schon mal wieder über 9000 bei einem Spiel in der ZAG Arena.
Melsungen,
genau. Wie erlebst du das, Martin? Kriegt man da jetzt gerade aktuell noch mehr Gänsehaut gerade in der Halle, wenn man auf der Platte steht?
Also finde ich schon. Je mehr Zuschauer da sind, das spricht dann auch sicherlich dafür, dass wir wirklich gute Leistung zeigen. Und vor allen Dingen auch, dass wir wirklich mit voller Einsatzbereitschaft zeigen. Weil ich glaube, das ist dann am Ende das, was die Zuschauer auch sehen, was die Zuschauer dann auch anzieht, weiterhin in die Halle zu kommen. Genauso müssen wir weitermachen. Dann haben wir auch die Qualität, um die Spiele zu gewinnen und auch um die Zuschauer zu begeistern. Weil wenn wir stark spielen, dann kommt das Publikum immer mehr mit dazu. Ja. Dann macht es dem Publikum auch mehr und mehr Spaß, denke ich. Und dadurch kommt das Publikum halt auch zum nächsten Spiel, zum nächsten Heimspiel dann, um das halt eben nochmal zu erleben. Und das ist wirklich eine schöne Geschichte.
Also der Funke springt immer wieder über von der Platte auf die Ränge und von den Rängen auf die Platte. Man hat das auch so ein Stück weit gemerkt, als es so zwei ein bisschen kritische Situationen, was Schiedsrichterentscheidungen angeht, in der Crunchtime war die Halle auch sofort dann dementsprechend da. Jetzt ist das so für einen nicht ganz objektiven Beobachter nicht so einfach einzuschätzen. Man hat schon das Gefühl gehabt, da ist so 50-50 Entscheidung dann am Ende auch das öfter mal auf die andere Seite gefallen. Die Münze, wie hast du das als völlig objektiver natürlich auf der Platte erlebt?
Also ich denke mal, dass du auch, dass man das gegen die Füchse auch gesehen hat am Ende.
Ja, ja.
Ich habe mir das allerdings nicht im Video nochmal angeguckt, aber das...
Melsungen war zum Ende so ein Ding, wo man hätte Brozovic weiterlaufen lassen können.
Ja.
Er macht praktisch den Siegtreffer, aber Schiedsrichter hatten eine sehr enge Linie, haben dann da praktisch schon vorher gepfiffen. Jetzt gab es eben halt auch wieder solche Situationen und so. Ich will nichts konstruieren. Ihr gegen die Schiris? Nein, auf keinen Fall. Echt nicht, wirklich. Aber ich frage jetzt mal zum Füchse-Spiel.
Ja, also ich finde persönlich, ich weiß jetzt nicht genau die Linie, ob die nicht vorher für die gleiche Aktion für uns, ob die das nicht genauso entschieden haben. Aber ja, am Ende ist es natürlich immer blöd, weil am Ende sind es halt die entscheidenden Aktionen, und dann muss ein Schiedsrichter seiner Linie treu bleiben. Und da müssen die Schiedsrichter ihrer Linie treu bleiben und dürfen nicht irgendwie anders entscheiden. Natürlich haben dann Spieler wie Matthias Gitzel bestimmt ein höheres Standing als andere Spieler in der Liga, aber das darf natürlich nicht der Faktor sein, sondern es muss die entsprechend der Linie, die Schiedsrichter fahren, entschieden werden. Ich weiß es aber nicht ganz genau, ich will mich da jetzt auch nicht positionieren. Glaube halt, dass die Schiedsrichter da eine Linie gefahren sind und dass sie das entsprechend so entschieden haben und dass es vielleicht am Ende eine strittige Entscheidung war, die dann aber entsprechend der Linie halt gegen uns.
Alles klar. Also hat nicht an den Schiedsrichtern gelegen, haben wir damit festgestellt.
Ja.
Sehr gut.
Und was auch nicht an den Schiedsrichtern, sondern an euch gelegen hat, das wir gerade schon angesprochen hatten, der Sieg gegen Magdeburg. Da will ich jetzt noch einmal ein bisschen genauer drauf eingehen, weil das war so ja das Highlight eigentlich, auch so der erste große diese Saison, den ihr dann geknackt habt, nachdem ihr so oft dicht dran wart und dann endlich ist es gelungen. Du hast gesagt, du hast selber leider nicht mitwirken können, aber es dir natürlich ganz genau angeschaut, was deine Kollegen da gemacht haben. Würdest du sagen, das war bisher auch von der Leistung euer bestes Spiel diese Saison?
Ja, doch, denke ich schon. Also ja, finde ich schon. Wir haben da wirklich extrem krasses Pensum von Anfang an hingelegt in der Abwehr. Weil das ist ja so, gegen Magdeburg ist man ja unter Dauerstress, weil die ja konsequent 60 Minuten lang nur in Zweikämpfe gehen im Angriff. Und das dann so wegzuverteidigen, ist das Erste, wo man sagen muss, das ist wirklich stark. Und wie wir da spielerisch geschafft haben, im Angriff Lösungen zu finden, wo Veit und Marian zusammen auch extrem gut gespielt haben, finde ich, in dem Spiel. Und das auch über 60 Minuten zu schaffen, ist krass. Natürlich hat Magdeburg auch viele Spiele in den Knochen und können vielleicht nicht immer jedes Spiel ganz ihre 100% ausschöpfen. Aber
Muss ja dann auch erstmal nutzen, ne?
Ja, müssen wir auch erstmal nutzen. Das haben wir super stark gemacht.
Ist das eigentlich auch so ein bisschen etwas, was vielleicht ein paar Dinge im Kopf löst? Man sagt, wir haben uns jetzt mal auf der Jagd so einen kapitalen 16-Ender geschossen und können den bei uns als Trophäe quasi an die Vereinswand heften. Wenn man jetzt guckt, da sind ja noch einige Mannschaften mit dabei, gegen die man da oben spielen muss. Also Magdeburg, Füchse, ja, gespielt, aber Kiel, Flensburg, Rhein-Neckar-Löwen, das kommt ja alles noch. Gerne mal auswärts.
Magdeburg also, auch nochmal, ja.
Magdeburg auch nochmal.
Genau, jetzt am Sonntag, ja, das wird
Nächstes Spiel, reden wir auch gleich noch drüber.
Mhm. Ja, das wird ein ganz, ganz krasses Programm. Das darf man auch nicht vergessen. Wir sind zwar Sechster, aber wir haben jetzt diese ganz, ganz toughen Spiele nochmal gegen die Spitze sozusagen, haben wir jetzt auch nochmal am Ende. Und auch viel auswärts. Ich glaube, die Löwen haben wir heim, ansonsten haben wir alles auswärts. Und das wird nochmal richtig krass. Und da werden wir sicherlich auch, wenn man mal realistisch ist, werden wir sicherlich auch noch Punkte lassen normalerweise. Aber wir wollen ja optimistisch sein,
genau. Sagen,
wir gewinnen jedes Spiel. Aber trotzdem, das wird natürlich krass. Und Heimspiele werden auch nicht besonders viel einfacher, glaube ich, weil wir auch zum Beispiel gegen Minden, weiß ich, spielen wir noch.
Ja.
Und die sind ja auch, die haben ja auch ein großes Ziel, und zwar Klassenerhalt. Und das ist auch sehr realistisch im Moment. Deswegen wird das nochmal ein krasses Programm.
Haben Janik und ich neulich auch schon drüber gesprochen, gesagt, wenn der Frank Carstens das wirklich wieder schafft, diese Titanic da aus Minden zu retten, dann laden wir den hier auch nochmal zum Podcast ein.
Ja.
Ex-Trainer, der Recken.
Ja, das ist echt, ich weiß ja gar nicht, wie oft er das schon geschafft hat, aber ich meinte auch eben irre. Schon, haben wir auch schon drüber gesprochen, ich meinte auch so, wenn das passiert, dann müsst ihr eigentlich ein Plakat von ihm aufhängen in Minden.
Frank-Carstens-Straße.
Oder genau sowas.
Ja, oder eine Statue oder weiß ich auch nicht. Ja, es ist ja auch tatsächlich immer wieder so, dass man Jahr für Jahr gesagt hat, dann gab es ja ganz schlechte Starts, glaube ich, mit dem ersten Sieg nach 9 oder 10 Spielen. Dann gab es wieder eine Phase, wo du dann hast gesagt, dieses Jahr, das ist unmöglich, das kann man nicht mehr schaffen. Und jetzt, du sagst, es ist realistisch, es ist wieder realistisch, es sah zwischendurch so schlecht aus für Minden und jetzt sind sie halt tatsächlich wieder dran am rettenden Ufer.
Letzte Saison, ersten 9 Spiele verloren, erster Sieg in Kassel, bei?
In Melsung?
Ja.
In Melsung.
Ja. Wie das immer so ist mit Melsung.
Ja.
Aber ein anderes Thema.
Wir kommen mal zurück zum nächsten Spiel gegen Magdeburg. Das hatten wir jetzt gerade eben schon angerissen. Es geht diesmal nach Magdeburg. Das ist immer eine sehr hitzige Halle. Zusätzlich dazu ist der Gegner natürlich extrem stark, ist der amtierende deutsche Meister. Auch wenn ihr sie jetzt gerade geschlagen habt. Christian Prokop sagt immer, euer Erfolgsrezept ist oft über eine starke Abwehr zu kommen. Da hast du ja gesagt, das ist im Heimspiel gut gelungen. Deswegen habt ihr dann auch vorne gute Aktionen gehabt und habt es am Ende dann gezogen. Wird das auch wieder das Erfolgsrezept dann jetzt sein, wenn ihr nach Magdeburg fahrt?
Ja, also genau. Und das ist halt nochmal viel, viel krasser dort zu spielen als zu Hause, weil eben das Publikum einfach nochmal eine entscheidende Rolle dann einnimmt. Denke ich, wird extrem hart, die dann zu verteidigen. Zusätzlich haben die jetzt auch eine Woche frei, haben jetzt keine Champions League unter der Woche oder so. Okay, sie haben jetzt gestern das Pokalspiel gegen die Löwen, ganz unglücklich kann man auch, finde ich, sagen, verloren.
DHB-Pokalfinale, Gratulation natürlich auf jeden Fall nach Mannheim an die Rhein-Neckar-Löwen.
Auf jeden Fall, ja. Das haben die sehr, sehr gut gemacht. Die hatten es auch nicht leicht, weil in der Liga auch nicht, lief auch nicht so gut. Freut mich wirklich sehr für die Löwen, dass sie den Titel geholt haben. Aber ja, wird krass. Natürlich werden die dann auch umso motivierter vielleicht auch sein in dem Spiel, weil es geht ja noch was in der Liga. Da könnten sie noch einen Titel holen, deswegen werden sie da auch voll drauf gehen. Und werden uns das wahrscheinlich sehr, sehr schwer machen auch.
Dieses, wenn die ganze Halle so ein bisschen gegen einen ist, gerade in Magdeburg ja sehr, sehr emotional häufig, die stehen wirklich so volle Kanone hinter ihrer Mannschaft. Ist das was du auch manchmal so ein bisschen magst und auch als Motivation nehmen kannst? Weil es gibt ja auch so einige Fußballer, die das immer mal geäußert haben, auch so zum Beispiel vom FC Bayern München habe ich, glaube ich, ein Zitat im Kopf, wo dann so Joshua Kimmich auch mal sagt, ich finde das eigentlich auch mal ganz geil, wenn ich in ein anderes Stadion komme und alle pfeifen mich aus, alle sind so gegen dich, da ziehe ich dann eine gewisse Motivation raus. Kannst du das auch ganz gut nachempfinden?
Ja, also was Publikum angeht, das kann ich zumindest, glaube ich, ausblenden. Also es würde mir jetzt nichts ausmachen, wenn da jetzt die ganze Halle mich jetzt auspfeifen würde oder uns als Mannschaft auspfeifen würde, was auch sicherlich passieren wird, wenn wir dort spielen. So ein extra Push, ich denke, wir sollten motiviert genug sein in dem Spiel, dass wir das nicht brauchen. Aber ich glaube, wenn das so kommt, dann können wir das auf jeden Fall für uns nutzen. Also so ist nicht. Und wir haben auch eigentlich die Spielertypen dafür, die da trotz Gegenwind eigentlich trotzdem ihre Leistung abrufen können.
Magdeburg zuletzt in Kiel, hochklassiges Unentschieden, Gisli Christiansson beim SCM besonders herausragend. Was macht den so stark und ist das vielleicht auch jemand, wo man in der Einzelvorbereitung nochmal genauer drauf guckt oder kann man die eh auch nur im Kollektiv verteidigen?
Also ganz ehrlich, Magdeburg spielt ja jetzt nicht so viele Spielzüge. Es gibt ja viele Mannschaften, die so...
Einfach Feuer.
Ja, wirklich, also die spielen ja im Prinzip sehr, sehr viel Zweikämpfe. Kreisläufer weg und dann zack, 1 gegen 1, irgendwer startet und dann Ball weiter und ganz, ganz schnell. Und da brauchen wir uns gar nicht so krass auf Magdeburg fokussieren, was die dann nicht alles machen, sondern wirklich einfach bei uns sein und dass wir einfach wieder so eine Abwehr stellen wie im Heimspiel gegen Magdeburg. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass wir das auch im Video thematisieren, unser eigenes Spiel gegen Magdeburg. Das weiß ich nicht, aber wir haben jetzt lange Zeit für die Vorbereitung und dass wir da halt gucken, okay, wir haben das so gemacht und einfach in dem Spiel genau.
Wie läuft so ein Videobriefing ab? Touchscreen, Wege aufgezeigt oder Sequenzen? Sag mal.
Also wir haben Plakate, wo dann die Spieler, die Einzelspieler draufstehen mit ihren Stärken. Das macht Heidmar Felixson, unser Co-Trainer. Ja. Der spricht das dann auch an. Dann haben wir noch ein anderes Plakat, wo dann draufsteht, was die spielen, was wir dagegen machen. Und dann haben wir noch einen Teil, wo draufsteht, was wir gegen deren Abwehr am besten spielen. Oder wo ihre Stärken und vielleicht auch Schwächen sind. Und dann geht es eigentlich durchgetaktet ins Video. Die Sequenzen werden in geordneter Form nacheinander abgespielt. Und dann haben wir halt die Aufgabe, uns das anzugucken, was der Gegner macht und uns einzuprägen, was wir gegen die machen. Dann wird das einfach im Training genauso gespielt. Die eine Mannschaft versucht, die Magdeburger dann in dem Fall zu imitieren und die andere Mannschaft macht dann unsere Sachen halt. Ne? Und so läuft das eigentlich Woche für Woche ab. Da gibt es keine großen Unterschiede jetzt von Woche zu Woche.
Ich glaube, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal in einer früheren Folge mit in einem Podcast mal angesprochen. Ihr habt dann auch so ein Portal, ne, wo Videos hochgeladen werden und wo es sozusagen Videos gibt, die die gesamte Mannschaft betreffen, also Sequenzen, die sich jeder sozusagen angucken sollte, weil jeder davon raus etwas ziehen soll, aber auch spezielle Videos für einzelne Bereiche, für die Abwehr, für die Außen, für den Torwart natürlich. Also da gibt es dann auch noch spezielle Videos für jeden einzelnen Spieler oder Bereiche der Mannschaft, oder?
Ja, definitiv. Und man kann auch dann bei den Trainern fragen, wenn man nochmal zusätzliches Material haben möchte, ob man denn nochmal ein paar Clips bekommt, dass man sich das anschauen kann. Ich glaube auch, also ich habe mal bei den Torhütern gesehen auf dem Zettel, was die da auch noch für Video für sich selber machen mit Wurfbildern. Da ist dann so ein Zettel quasi mit dem Tor drauf gezeichnet und dann stehen da Nummern drauf von den, also die Spieler halt, die Nummer haben und wo die von welchen Positionen hinwerfen und da sind dann 1000 Striche drauf, gefühlt, wenn man da drauf guckt. Das ist echt Wahnsinn. Also die Torhüter arbeiten auch nochmal für sich sehr, sehr viel, was Videostudium angeht.
Hochgabelarbeit.
Ja. Sozusagen. Und Heidmar Felixson ist ja auch, glaube ich, sehr, sehr viel im Videoschnitt. Der macht da ja, glaube ich, ganz, ganz viel, hat auch mal erzählt, dass er ganz, ganz viele Stunden vorm Rechner verbringt und Szenen rausschneidet und dann für euch eben dementsprechend auch aufbereitet. Ne? Das ist schon extrem wichtig.
Das ist wirklich eine Riesenarbeit, die dahinter steckt, das stimmt. Und das halt jede Woche, die ganze Saison.
Ja. Ja, dann steht auch wieder eine Menge Arbeit an, wenn wir dann ein Stück weiter vorausblicken auf das nächste Heimspiel. Das geht dann nämlich gegen den VfL Gummersbach am 3. Mai. Hinspiel sehr überzeugend, 34-27 plus 7, das musst du erstmal hinbekommen. Gummersbach spielt aber grundsätzlich auch eine sehr überzeugende Serie und das als Aufsteiger. Was macht die so gefährlich?
Ich glaube, dass der Trainer Sigurdsson das sehr, sehr gut hinbekommt, die Mannschaft zu formen. Also es ist ja eigentlich eine sehr junge Mannschaft auch, gerade auch in der Rückraumreihe viele junge Spieler,
ja,
die aber total also hungrig sind, habe ich das Gefühl. Und sich keine große Latte machen, wer jetzt der Gegner ist oder so, sondern da
Große Latte machen. Hab ich ja wieder was gelernt. Gut,
ja.
Den nehme ich mit.
Ja, genau. Das habe ich zumindest das Gefühl.
Ja.
Und entsprechend spielen die auch erfolgreich und jung und hungrig, kann man, glaube ich, sagen.
24 Pluspunkte.
Ja, und auf jeden Fall unabhängig davon, dass ihr natürlich alles versuchen werdet, sie dann zu Hause zu schlagen, ist Gummersbach aber schon auch ein großer Name, traditionsreicher Name im deutschen Handball, wo man sagt, die gehören schon auch in die erste Liga. Also ist auch schön, dass sie da so gut reingefunden haben und dort bleiben werden in Liga 1.
Ja, definitiv. Die haben sich sehr auch gefestigt in der Liga wieder. Und ja, das finde ich auch traditionsmäßig gehört, finde ich, da rein.
Dann lass uns noch mal kurz einen Einschub machen und zu einer anderen aktuellen Meldung der Recken schauen. Eine sehr erfreuliche aktuelle Meldung, wie ich finde. Denn wir haben ja gerade erfahren, dass Koray Aya mit einem Profivertrag ausgestattet wurde. Er ist jetzt also fester Bestandteil der ersten Mannschaft in der Bundesliga. Gratulation aus der Ferne natürlich an Koray. Und du kennst ihn sehr gut. Du hast nämlich ja auch in der Reckenschmiede seinen Weg begleitet, beziehungsweise er deinen. Also ihr kennt euch sehr gut. Absolut verdient, oder? Dass er den Profivertrag bekommen hat.
Total. Ich habe ihm auch geschrieben, dann eine Nachricht. Ich habe ihn auch nicht persönlich sprechen können. Aber habe ihm auch geschrieben, dass der das total verdient hat, finde ich, und ihm alles Gute gewünscht dazu. Er hat sehr, sehr hart dafür gearbeitet. Ich kenne ihn ja wirklich lange. Seit 2016, seit ich in die Jugend gekommen bin, war er immer mit mir quasi an der Seite im Team. Und der hat so krass viel trainiert, auch zusätzlich, was Krafttraining anging und so. Wir waren alle noch jung, gerade erst den Kraftraum neu besucht sozusagen. Und er hat da schon, 130, 140 Kilo Kniebeuge gemacht und sowas.
Kannte jede Hantel bei Vornamen und so weiter.
Ja, sozusagen. Also der hat richtig das Eisen gebogen, kann man sagen. Und da was Mentalität angeht, ist der für viele sicherlich ein absolutes Vorbild. Und kann mir auch vorstellen, dass das gut funktioniert mit ihm.
Wir hatten ihn ja auch schon hier beim Podcast und so weiter. Und das ist ja echt ein kerniger Typ. Man hat das Gefühl, der kann der Kabine auch was geben.
Ja, also der ist immer, der brennt immer und versucht immer, alle mitzureißen, emotional. Er ist immer sehr, sehr laut und macht sehr, sehr gerne Ansagen, war auch in der A-Jugend Kapitän und ist in der zweiten Mannschaft auch Kapitän und er mag das gerne. Und das kann er uns auf jeden Fall geben, diese Lautstärke in der Kabine. Auch wenn es vielleicht mal nicht so gut läuft, dass er dann da einfach mal so ein Zeichen setzt, dass die Leute aufwachen.
Er ist auch im Übrigen, glaube ich, ein Autofreak und er ist auch Trainer ja im Nachwuchs, also nicht nur Spieler. Da hat er auch einiges zu bieten und wen das nochmal genauer interessiert, muss man mal 2-3 Folgen zurück spulen. Kann man natürlich gerne nochmal reinhören in die Folge mit Koray Aya. Und er ist ja auch nur ein weiterer Teil sozusagen dieser erfolgreichen Geschichte der Reckenschmiede von mit dieser ja super funktionierenden Durchlässigkeit von der Jugend in die erste Mannschaft. Du bist auch ein Teil davon, Vincent Büchner, Hannes Feise und viele, viele mehr. Ich will jetzt gar nicht einzeln aufzählen, sonst vergesse ich sowieso irgendjemanden. So viele sind das schon. Ja. Wie erlebst du das als Teil davon? Was macht Hannover da so gut? Das ist ja eine never-ending Story scheinbar. Es kommen immer neue nach.
Ja, und das ist auch seit vielen Jahren schon so. Also als ich das erste Mal ausgeholfen habe, waren da auch schon mit Hannes Feise, hast du gesagt, Joshua Thiele, Jannis Krone, ja. Timo Kassing war ja der Erste sozusagen. Mhm. Seit vielen Jahren ist das schon so. Und die sind ja auch alle schon verteilt, teilweise woanders, in anderen Mannschaften. Haben es bei den Recken zum Profi geschafft. Und es kommen trotzdem immer wieder neue nach. Spricht natürlich A für Scouting, was gemacht wurde, und B für das Vertrauen in die Jugend. Bei vielen Vereinen ist das nicht so gegeben wie bei uns. Und ich glaube, da sind wir schon, eigentlich kann man sagen, Vorreiter in der Liga. Und das spricht für gute Arbeit. Ich hoffe, das geht so weiter, weil ich das immer ganz cool finde. Da gibt es unterschiedliche Typen natürlich, die dann hochkommen. Aber das sind dann so Identifikationsfiguren für die Recken. Ich glaube auch, dass das sehr attraktiv für Zuschauer ist.
Kannst du dich eigentlich noch an dein erstes Training mit den Profis erinnern? Wie war das für dich? War das besonders spannend? Warst du nervös oder bist du da hingegangen und gesagt, kommt Jungs, jetzt zeige ich euch, wie geht?
Ja, letzteres eher tatsächlich. Also, okay. Ich war sehr so unbekümmert einfach. Ich war total unbekümmert. Einfach sehr, sehr spontan auch gewesen. Wurde dazu eingeladen und dann bin ich dahin und habe mir auch keine Latte gemacht, wie eben angesprochen. Ja. Einfach Handball gespielt, meine Stärke 1-gegen-1 versucht einzubringen. Und so kam das halt, dass ich dann mehr und mehr integriert wurde. Dann hatte ich ja auch zwischendurch glücklicherweise ein Debüt, relativ früh mit 17 Jahren damals, wo es dann auch super lief. Total unbekümmert gespielt einfach, damals bei den Rhein-Neckar-Löwen. Und so kam das halt, dass ich da mehr und mehr reingewachsen bin über die Zeit. Ne?
Reingewachsen und dann irgendwann ja leider, das haben wir eben am Anfang schon angesprochen, einmal kräftig ausgebremst worden. Deine ja fast ein Jahr andauernde Leidenszeit mit verschiedenen Verletzungen. Du hast es uns gerade schon mal so ein bisschen aufgedröselt, was da alles war, Rücken, Fuß und so weiter. Mich würde jetzt nochmal interessieren, du hast immer in der Halle, wenn ich dich in dieser Zeit getroffen habe, am Spielfeldrand sehr reflektiert gewirkt, sehr geduldig gewirkt, hast immer gesagt, ja, ich brauche Geduld, das dauert noch, aber ich komme wieder zurück. Gab es in dir drin, in Momenten, wo du allein zu Hause warst, auch mal andere Momente, wo du gezweifelt hast, gedacht hast, verdammt, das gibt's doch nicht, schon wieder was Neues und schon wieder dauert's noch länger. Wie bist du da mental mit umgegangen?
Ja, das ist sehr gute Frage. Es ist tatsächlich so gewesen, dass ich gerade, als ich dann wieder wegen der Rückengeschichte ein zweites Mal in die Reha musste und danach auch bei den kleineren Geschichten, die ich hatte, dass ich da dann immer wieder dachte, boah, das ist doch nicht zu glauben. Ich will einfach nur gesund bleiben, Handball spielen. Muss auch sagen, dass die erste Reha-Phase eigentlich bis Sommer ganz cool war, weil ich habe da die Möglichkeit gehabt, meinen Körper aufzubauen, bin stärker geworden durchs Krafttraining und so. Aber danach war es dann sehr, sehr lästig und das war so die schlimmste Phase bisher, die ich so in meiner, ich bin ja auch noch sehr jung, vielleicht auch gar nicht schlecht, dass man das mal hinter sich hatte, aber das war schon mental sehr, sehr schwierig. Umso schöner ist es jetzt wieder dabei zu sein. Ich bin dadurch auch, denke ich, ziemlich demütig geworden und weiß das total zu schätzen, einfach jetzt Handball spielen zu können und mich jetzt wieder, langsam aufzubauen und Vollgas zu geben einfach.
Martin Hanne, 21 Jahre ist er noch jung und ich kann mich erinnern, ich habe das Spiel kommentiert bei ASV Hamm Westfalen. Da bist du auch mit dabei gewesen, aber warst auf der Bank, aber auch nicht einsatzfähig wirklich, aber schon so nah dran. und habe kurz mit dir vorher gesprochen, du hast gestrahlt und hast eine Ausstrahlung gehabt und so weiter. Und ich dachte so, oh, ist ja ein Ding, da kommt doch jetzt irgendwie aus einer ewig langen Verletzung und hat aber irgendwie so, hat so eine Ausstrahlung. Ist das so, dass du eh auch das aus dir selber holst, eine solche Power, und dass du dann so positiv rüberkommst, oder gibt's etwas anderes, was dir da geholfen hat?
Überhaupt, also das war ja eine Phase, da war ich, glaube ich, wieder mit dem Fuß beschäftigt. Also
genau, ja.
Ich war da super happy, dass ich wieder spielen konnte.
Ja.
Dass es mit dem Rücken in Ordnung war. Und dann hatte ich ja nur Fuß. Da dachte ich, okay, das ist eine Kleinigkeit.
Ja.
Selbst wenn das jetzt das Jahr nichts mehr wird, weil ich nicht auftreten kann, dann ist das ja vollkommen in Ordnung. Genau, aber muss schon sagen, ich bin ja im Prinzip nur ein Teil der Mannschaft. Ich bin ja jetzt nicht irgendwie, das war für mich persönlich einfach so toll, dass ich da so ein bisschen euphorischer war, glaube ich.
Aber kommt das aus dir selbst, oder hast du da jemanden noch irgendwie, der Familie oder sonst sowas, jemand, der dich dann da trägt und das dann auch diesen Optimismus weiter spiegelt?
Nee, das kommt tatsächlich aus mir selbst, würde ich sagen. Da ja, bin gut. Ich jetzt nicht, dann brauche ich jetzt nicht irgendwie einen Austausch von anderen oder so, sondern... da bin ich halt selber so.
Muss ich sagen, Respekt, also in so jungen Jahren das schon so wegzustecken, wie du das scheinbar ja getan hast, das bringt mir sehr viel Respekt ab, weil ich ganz oft auch selber nach den Spielen gedacht habe, verdammt, das tat mir auch so leid für dich, weißt du, weil ich habe immer gedacht, Mensch, der will jetzt spielen, der will wieder auf die Platte, und dann erfährt man, ja, die eine Verletzung zieht sich noch und da kommt eine neue dazu, und ich habe immer gedacht, das gibt's doch nicht, aber wie du damit umgegangen bist, also von mir auf jeden Fall... Ja. Respekt an der Stelle.
Danke.
Wie war denn das eigentlich mit dem Kontakt zur Mannschaft in so einer Zeit? Du bist ja dann nicht im täglichen Handballtraining dabei, aber wie kannst du dann, oder wie eng war das noch, dass du den Kontakt zur Mannschaft auch gehalten hast in dieser langen Verletzungszeit?
Ich glaube, es wäre auch mal nicht schlecht gewesen, was ja auch viele Spieler jetzt machen, die länger verletzt sind, auch mal ein bisschen weg von der Mannschaft, vielleicht mal meine Woche nicht dort in die Halle gehen zum Trainieren. Weil das ist ja genau, dann kriegt man ja immer das vorgesetzt, wo man wieder hin will. Und man hat ja schon so das Gefühl, dass man vielleicht ein bisschen so den Anschluss verliert. Und nicht viele neue Spieler, vielleicht die Art und Weise des Spielens verändert sich ein bisschen und du bist nicht Teil davon.
Basti Roschek hat das auch so, hat uns erzählt davon, über seine Verletzung hat er auch so ein bisschen über diese Pendelbewegung gesprochen.
Ja, genau. Und Basti hat ja auch jetzt eine längerfristige Verletzung, was auch echt schade ist, tut mir auch echt leid. Und der ist jetzt auch öfter mal im Fitnessstudio während des Handballtrainings, macht da sein Training, was ich jetzt auch gelernt habe, was auch mal nicht schlecht ist. Einfach mal ein bisschen weg von der Mannschaft und dann für sich sein, während man ja eh nicht Teil davon sein kann. Und dann ist man halt auch da und fühlt sich dann halt auch nicht so extrem mit inbegriffen. Weil ja einfach, weil man ja handballerisch ein bisschen außen vor ist in dem Moment, und das ist dann schon schwierig auch, ja. Da hat man natürlich schon als Mannschaftssportler so den Drang auch ein bisschen dabei zu sein, obwohl ich auch eher ein ruhiger Mensch bin, aber, also zumindest mannschaftsintern, da ist es schon krass dann, wenn man da nicht so komplett außen vor ist.
Du hast ja ein sehr körperliches Spiel. Du bist immer jemand, der sehr in die Tiefe geht und dann auch sehr konsequent in die Tiefe geht. Jetzt ist das so, wenn du dann mit einem aus so einer langen Verletzungspause kommst, stelle ich mir das zumindest auch schwierig vor, gerade mit so einer körperlichen Spielweise, die du hast, das auch vom Kopf erstmal hinzukriegen, zu sagen, ich gehe da wieder volle Pulle rein, weil du brauchst ja auch so ein bisschen dieses Vertrauen, und im Hinterkopf hast du vielleicht dann nochmal so ein bisschen, ich will jetzt nicht gleich wieder was kaputt machen, weil ich will jetzt weiterspielen und nicht schon wieder in einer Verletzung landen. Wie schwer war das für dich, zu sagen, okay, du gehst dann auch wirklich wieder da volle Kanne rein, oder war da im Hinterkopf manchmal noch so ein bisschen dieses, dass man dann so ein bisschen zurückzieht vielleicht doch eher?
Ja, also tatsächlich hatte ich das so nicht, das Gefühl. Jetzt mit der Zerrung, die ich dann hatte, dachte ich mir schon, okay, mein Körper muss sich auch erstmal dran gewöhnen, dass ich jetzt wieder Handball spiele. Ja, nach der Zerrung war ich schon ein bisschen vorsichtig. Bin auch jetzt, sage bis zum Sommer auch, das Wichtigste für mich ist, fit zu bleiben. Deswegen glaube ich, könnte ich in Zweikämpfen noch mehr, noch härter gehen teilweise und noch häufiger. Aber da habe ich dann schon jetzt in letzter Zeit drauf geguckt, dass ich da nicht übertreibe, auch nicht im Training. Und dass ich dann halt im Spiel alles geben kann, aber im Training vielleicht mal ein bisschen Zweikämpfe weglasse oder so, wenn es sich anbietet. Und da habe ich dann auch schon ein Auge drauf, da gucke ich dann schon.
Bedeutet auch schon, du hast dann da so eine Art Lernprozess durchgemacht, so Belastungssteuerung, wann gehe ich wie viel, da würdest du sagen, hast du schon auch dazugelernt durch diese Phase jetzt?
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Gerade jetzt nach der Rückengeschichte bin ich, habe ich sehr, sehr hart trainiert, sage ich mal, im Handballtraining wieder. Gut, dann hatte ich mir den Zeh ausgekugelt. Dann habe ich das wieder so ähnlich gemacht im Januar.
Ich dachte schon vorhin, der Horst Schlemmer spricht euch, Herr Brücken, ich habe den Zeh ausgekugelt. Aber glücklicherweise, junger Kerl, der packt das alles weg.
Ja, so sieht's aus. Aber trotzdem jetzt auch mit Körperbewusstsein, mit so einem Bewusstsein dafür, wann ich was machen kann. Und auch besser vorbereiten aufs Training und so mit Black World und Stabi-Training und so. Was man da so machen kann.
Blackrolls, Fastien ziehen und so weiter. Wenn man sich, also wenn ich jetzt für Sky ein Spiel kommentiere, spreche ich ja vorher auch so mit Insidern, Trainern, Managern oder sonst irgendwas. Das sind dann Hintergrundgespräche, da zitiert man dann logischerweise auch nichts draus, sondern holt sich Erkenntnisse. Und da wollte ich mal fragen, welches Feedback du so bekommst, wenn man dann irgendwie vor so einem Spiel spricht und sagt, ja, muss mal gucken, Martin Hane kommt zurück und der gibt unserem Spiel so viel. Das ist so wichtig, dass der wieder da ist. Sind das auch so Sachen, die dir auch zur Verfügung gestellt werden? Ist das so, dass du, was Feedback und Austausch angeht, das auch gespiegelt kriegst?
Ja, definitiv. Ich bin jetzt in den letzten Wochen sehr, sehr viel gelobt worden auch für das, was ich bringe. Und irgendwie will man ja immer so davon unabhängig, man will sich ja von so negativen Sachen nicht mitreißen lassen, man will sich ja auch nicht von positiven Sachen so mitreißen lassen.
Zumindest nicht den Kopf verdrehen lassen.
Genau, so sieht's aus. Und deswegen versuche ich da dann, also das muss man auch lernen, denke ich, als junger Spieler, da dann so ein, das dann so auszugleichen, zu sagen, okay, ja, jetzt ist viel Lob, aber es muss weitergehen, ich kann mich darauf jetzt nicht ausruhen. Oder andersrum, okay, es ist gerade Müll, was ich gemacht habe, aber trotzdem hat das ja, bin ich ja noch jung irgendwo und muss da einfach meine Lehren draus ziehen, damit ich das nächste Mal besser mache. Da lernt man auch sehr, sehr viel persönlich für sich und ich freue mich natürlich grundsätzlich sehr über Lob und freue mich auch sehr, dass ich da die Bestätigung und Unterstützung von den anderen erhalte.
Und wir freuen uns grundsätzlich natürlich riesig, wie Olli das vorhin auch schon mal angerissen hat, dass du wieder auf der Platte mit dabei bist. Yes. Das ist das Wichtigste und hoffen, dass du davon verschont bleibst, nochmal so eine lange, lange Phase durchmachen zu müssen, wie du sie jetzt gerade hinter dir hast. Bevor wir gleich zu unserer bunten Abschlussfragerunde kommen, ein kleiner Einschub nochmal, weil du hast ja jetzt gerade erst am Wochenende gespielt und zwar nicht für die Recken. Jetzt denken alle, oh Gott, oh Gott, oh Gott, nein, was? Nein, du bleibst bei den Recken, aber du hast ausgeholfen bei TuS Finnhorst tatsächlich in der Aufstiegsrunde der dritten Liga. Sag mal kurz, wie ist es dazu gekommen?
Ja, das stimmt. Das war so eine Geschichte, dass hier der Trainer von TuS Finnhorst, Davo Dominikovic, der da einen super Job macht und da immer mehr die Strukturen verändert im Verein, dass es Richtung zweite Liga geht. Der hatte mich gefragt, ob ich da denn bereit wäre, auszuhelfen für die Aufstiegsrunde, weil er unbedingt aufsteigen will, genauso wie die Spieler. Und dann ist es halt so gekommen, dass ich gesagt habe, ja, würde ich machen. Und der Verein hat gesagt, oh, da ist so eine Kooperation ein Stück weit geplant, dass man kennt das ja zum Beispiel in Berlin. Die haben das mit Potsdam zusammen gemacht und Berlins zweite Mannschaft in der dritten Liga, dass man da halt diese ersten drei Ligen so besetzt hat. Und möglicherweise können wir da auch gut von profitieren. Und da meinte ich, ja, okay, wenn ich helfen kann, dann würde ich das machen, würde ich mich bereit erklären. Und jetzt ist es wirklich so gekommen, dass ich dann Donnerstag halt das erste Mal dort beim Training war, geguckt habe, was die machen, Freitag das erste Mal mittrainiert habe und Samstag halt gespielt habe. Und
Zweitspielrecht.
So per Zweitspielrecht, genau. Und muss auch sagen, großen Respekt auf jeden Fall was die da für eine Einstellung an den Tag legen. Da merkst du wirklich, das geht da um alles. Und die sind auch richtig gut. Also ich glaube wirklich, dass da so viel Potenzial ist in der Mannschaft von TuS Finnhorst, dass das auf jeden Fall funktioniert mit dem Aufstieg.
Also so viel dann zu deinem kleinen Ausflug nach Finnhorst. Und jetzt kommen wir mal zurück zu den Recken und zu der angekündigten Fragerunde zum Abschluss. Auf die 12 heißt das bei uns. Und wir hatten dich ja schon zweimal hier zu Gast. Deswegen haben wir dich schon ein bisschen kennengelernt. Und deswegen machen wir es heute mal ein bisschen anders. Wir wollen mal ein bisschen was erfahren zur Rollenverteilung in der Mannschaft. Also ich würde gerne mal wissen, wer ist denn eigentlich in der Mannschaft so der Pünktlichste? Wer ist der Ordentlichste? Und so weiter und so weiter. Und da bin ich mal gespannt, was du zu erzählen hast. Wir legen los.
Voll auf die 12.
Wer ist der Pünktlichste?
Mario Michalczyk ist immer sehr pünktlich. Der braucht auch immer 2 Fußtapes vom Training. Und der ist immer über eine Stunde teilweise vom Training da. Zack. Weiß gar nicht, was er da noch macht.
Wer ist der Ordentlichste? Bei wem ist in der Kabine wirklich der Platz immer tipptopp und alles liegt an Ort und Stelle?
Der Ordentlichste? Ich glaube, viele sind ordentlich. Das kann ich gar nicht genau sagen. Also ich bin's nicht.
Okay, das wollte ich jetzt gerade fragen.
Ordentliche Männer gibt's nicht, sagt meine Frau immer.
Zumindest in der Kabine nicht. Zu Hause ist ein bisschen was anderes. Wobei auch nicht immer, aber der Ordentlichste bin ich auf gar keinen Fall. Da gibt's sicherlich den einen oder anderen. Kann ich nicht genau sagen.
Okay.
Wer ist der beste und leidenschaftlichste Koch innerhalb des Teams?
Ja, gute Frage. Bin ich auch nicht.
Das machen wir es anders. Kann ich auch nicht. Wer ist am meisten?
Domenico Ebner. Doch, Domenico Ebner.
Du, Domenico, ja. Wir hatten wir einen Podcast, da waren wir bei Domenico zu Hause. Mhm, ne? Ja. Und dann sagte er irgendwie, er würde für uns kochen. Und zwar Lachs mit Nudeln. Und wir so, ja, alles klar, komm, gehen wir zu Domenico und dann machen wir, hier ist ja Podcast, ist ja nicht Videopodcast, ne? Dann machen wir so ein bisschen Klapper-Klapper und so weiter, dann sagen wir so, jetzt essen wir Lachs mit Soße. Da kommen wir hin, da ist der Ofen schon an, der Lachs wird da gerade bearbeitet ja. Und dann hat der für uns wirklich, der Domenico hat wirklich Lachs mit Sahnesoße und Nudeln und allem drum und dran. Und dann haben wir da echt ein, muss man sagen, leckerster Schmaus. Eigentlich hätte es uns klar sein müssen, Janik.
Absolut. Also es hat eigentlich nur noch gefehlt, dass er die Nudeln dann auch noch, dass er den Teig auch noch selber gemacht hätte. So weit ging es dann doch nicht. Aber er hat auf jeden Fall, also vom Feinsten. Das hat sehr gut geschmeckt. Also der Beweis sozusagen jetzt für deine Antwort gerade, dass er da kulinarisch ganz weit vorne ist. Nächste Frage wäre, wer hat den ausgefallensten Musikgeschmack? In Klammern, ich könnte mir vorstellen, welcher Name jetzt fällt, aber ich lass es dich mal sagen.
Den ausgefallensten Musikgeschmack. Für mich persönlich natürlich Ilja Brozovic oder Branko Vujovic.
Okay.
Die haben Kroaten Songs oder was?
Ja, die haben, aber das ist natürlich, da versteht man selber natürlich kein Wort. Wenn man englische oder deutsche Lieder hört, ist das ganz anders. Aber hat trotzdem auch seinen Touch irgendwie. Ja. Finde ich, muss auch irgendwie in die Playlist rein. Ja. Muss man halt einen guten Mix finden, ne? Meiner Meinung nach.
Den besten Mix.
Genau. So wie bei Antenne.
Sehr gut.
Bam.
Ich hätte jetzt tatsächlich Justus erwartet.
Oh, stimmt. Ja. Das ist der Wahnsinn. Der heißt, also, ich war ja häufig in der Reha am Rand und erst dann da Fahrrad gefahren, ich war da auf der Matte, hab da meine Übung gemacht und er hat die Musik gemacht. Und das war wirklich nur Weihnachtsmusik, die ganze Zeit. Da war Weihnachten aber schon vorbei. Ja. Also da ging es schon jetzt Richtung Frühling und nur Weihnachtsmusik gehört. Unglaublich. Ja. Das kann ich nicht verstehen, aber so hat jeder seins.
Das hat er ja auch mal erzählt und ich konnte es auch kaum glauben, aber es scheint sein Geschmack zu sein. Warum nicht?
Absolut. Wer ist der Emo-Guy? Wer ist der emotionalste von allen?
Der emotionalste. Oh, Branko Vujovic, glaube ich. Okay. Der gibt uns sehr, sehr viel. Der ist da der Vorreiter. Und jetzt natürlich auch Koray mit seinem Temperament kommt dazu. Ja. Und wird dann auch diese Rolle einnehmen. Der hat auch schon mal eine Kabinenansprache gemacht vom Spiel. Also das muss man sagen. Wir haben das Spiel danach auch unentschieden gespielt. Das war es gegen Melsung. Hat auch Früchte getragen. Also
es hätte ja eigentlich, war es ja ein Sieg. Hätte ja eigentlich ein Sieg sein sollen.
Eigentlich.
Ja, weil der letzte Treffer kommt von einem Niedersachsen.
Ja, das
von einem Ur-Niedersachsen. Kastening macht den Ausgleich.
Haben wir schon verdrängt.
Krasse Geschichte. Ja.
Das Gegenteil davon. Wer ist denn der ruhigste auch so vor, nach den Spielen, während des Spiels, in der Kabine, in der Halbzeit, wer lässt sich so gar nicht in die Karten gucken bei seinen Emotionen?
Da würde ich sagen Hannes Feise, der sitzt auch neben mir, der ist wirklich sehr ausgeglichen immer. Gibt auf dem Spielfeld Gas und ist dann vorm Spiel irgendwie null nervös oder irgendwie Anzeichen von Emotionen nach dem Spiel auch nicht. Das würde ich schon sagen, Hannes Feise.
Wer ist der Stärkste beim Krafttraining? Training?
Der Stärkste? Boah, die Kreisläufer sehen halt immer stark aus, muss ich sagen. ich weiß gar nicht, was die so machen. Ansonsten Veit Mevers auch sehr oben mit dabei. Der Krafttraining wirklich, der kommt auch viel über Krafttraining. Ja, würde ich sagen, die Kreisläufer und Veit. Und Justus Fischer ist ein Kreisläufer.
Ja.
Aber für sein Alter, was der schon an Gewichten stemmt, ist auch Wahnsinn.
Viel zugelegt, ne? Auch so, also der hat eine Menge gemacht, auch gerade während Corona. Da hat körperlich richtig was aufgebaut.
Ja, da habe ich ihn fast gar nicht wiedererkannt. Der ist so breit geworden über die Zeit. Das war unglaublich.
Entsprechend bringt er auch die Leistung und ist durchsetzungsstark natürlich dann jetzt am Kreis. Wie ist es denn nicht beim in Sachen Kraft, sondern in Sachen Ausdauer, wenn ihr mal Langstreckenläufe macht? Wer ist denn da ganz vorn dabei und rennt allen davon?
Tatsächlich Bastian Roschek. Ist ein sehr, sehr guter Läufer und Veit Mevers auch läuferisch sehr, sehr stark. Der ist natürlich durch das Krafttraining dann ein bisschen langsamer geworden, als er früher war in der Jugend. Aber die beiden auf jeden Fall. Und Marius Steinhauser auch super gut dabei beim Laufen.
Wie ist bei dir? Machst du es gerne oder sagst du, muss nicht sein?
Ich mach's nicht gerne. Ich hatte auch Phasen, da war ich richtig gut im Laufen. Da möchte ich aber wieder hinkommen, um meine Fitness halt aufzubauen, weil ich ja auch im Spiel über die zweite Welle viel kommen möchte. Und da brauche ich halt auch entsprechend Laufstärke und Fitness.
Wer ist der Outdoor-Experte? Also entweder jetzt irgendwie, wer hat die coolste Kiste oder wen fragt man, wenn irgendwie was nicht läuft?
Da würde ich auch sagen Koray Aya.
Ja.
Der ja, wie du auch schon eben angeschnitten hast, Verwandte hat, die eine Werkstatt haben. Ich weiß jetzt nicht, wer genau. Aber der kann dir da überall weiterhelfen. Ich glaube, der kennt auch jedes Automodell, was es auf der Welt gibt, wahrscheinlich. Und da würde ich mich auf jeden Fall an ihn wenden.
Ich glaube, sein Vater war es, hat er erzählt, dass der eine eigene Werkstatt hat und wo er immer noch auch am Schrauben ist und am Mithelfen. Wir kommen mal zu Sachen Mode. Wer ist denn der Stil, am stilvollsten gekleidete Spieler der Recken?
Da würde ich sagen Jonathan Edvardsson. Mit seinem skandinavischen Style. Immer diese weiten Hosen und dann, das sieht, aber er macht das gut, das sieht schon sehr gut aus, finde ich. Da könnte er auf jeden Fall, auch, als würde er es beruflich machen, so. Könnte
Fashion
er auch als
King
Designer, ja, sozusagen. Genau.
Geht noch die Frage nach dem Spaßvogel, aber da fällt mir ein, dass ich mal bei einem Podcast dich gefragt habe, ob die 42, deine Rücknummer, eine besondere Bedeutung hat. Weißt du noch, was ich gefragt habe in dem Zusammenhang?
Nee, weiß ich nicht mehr genau, tatsächlich.
Das ist, es gibt einen Schriftsteller, Douglas Adams, der hat das Buch geschrieben, Per Anhalter durch die Galaxis.
Ah, das dachte ich mir jetzt schon, ja.
Und da ist es so, weil es ja vielleicht passend könnte werden für die TSV Hannover Burgdorf, die stopfen halt 2,5 Millionen Jahre den größten und besten Computer voll mit der Frage danach, die Lösung aller Probleme, die Antwort aller Antworten. Und die lautet dann, am Ende nach 2,5 Millionen Jahren spuckt der Computer aus 42.
Ja. Das ist,
Martin Hanne.
Ja, das stimmt. Das habe ich auch schon ganz oft gehört. Das erste Mal von dem Journalisten Steffen Dinse.
Ja.
Der hat mich darauf hingewiesen und seitdem höre ich das halt wirklich, wirklich sehr, sehr oft, dass die 42 die Antwort auf alle Fragen sein soll. Ja, jetzt bin ich am Zug natürlich, um das...
Gar kein Druck.
Kein Druck, nee.
Du sag uns, wer ist der Lustigste?
Der Lustigste? Also, boah, sind ganz, ganz viele lustig auf ihre Art. Ich finde, Ilja Brozovic ist ruhig, aber macht immer gerne Späßchen. Das finde ich immer sehr, 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 sehr lustig. Und Marius Steinhauser ist so, glaube ich, das Gegenstück dazu. Eher laut und viel am Reden, aber auch immer mit Humor, halt immer ein Spaß auf Lager. Ja. So die beiden, würde ich sagen.
Apropos Spaß, das hat sehr viel Spaß gemacht heute,
jawohl.
Martin. Vielen Dank für deinen Besuch und auch für den Einblick in dein Seelenleben so ein bisschen während deiner langen Verletzungszeit. Wir sind, wie gesagt, nochmal froh, dass das vorbei ist. Freuen uns, dass du wieder auf der Platte angreifst und freuen uns auf viele, viele weitere Spiele mit dir. Dankeschön.
Ich mich auch. Vielen Dank.
Super. Dankeschön. Und für uns bleibt am Ende eigentlich nur noch mal auszurufen: Recken!
Rocken!
Der Recken Handball Podcast. Eine Produktion von Antenne Niedersachsen. In Zusammenarbeit mit der TSV Hannover Burgdorf.